Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe meinen lieben Freund Jörg mal wieder da und ich glaube, es gab keinen anderen Podcast, wo ich im Nachgang so viele Nachrichten jetzt bekommen habe. Wann macht ihr wieder einen? Wann sprecht ihr darüber? Ich wurde ganz viel gefragt, Wolf, machst du das noch, wie es der Jörg dir gesagt hat? Funktioniert das? Wie und was? Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
Ich freue mich, dass ich da hier sein darf.
Und dass wir mit all diesen Fragen aufräumen dürfen. Von welcher Seite fangen wir an? Soll ich mal ein bisschen erzählen?
Ich glaube, das ist gut, dass die Leute, die kennen ja dich und ich glaube, das ist wichtig, dass sie die Geschichte nachvollziehen können, die, glaube ich, auch symptomatisch ist für so viele Menschen in der Gesellschaft. Also ich glaube, am besten ist, du beginnst.
Ja, also vielleicht nochmal für die, die jetzt zum ersten Mal mit dir mithören. Ich komme von einer intermittierenden Fastenkarriere. Ich habe also über Jahre tatsächlich nur einmal am Tag gegessen. Für alle, die das noch nicht gehört haben, mit einem relativ einfachen Ziel. Also ich habe nie daran geglaubt, dass intermittierendes Fasten irgendein Wundermittel ist, sondern es war für mich ein einfacher Weg, meinen totalen Kalorienintake irgendwie im Griff zu halten. Habe den ganzen Tag also gehungert und abends dann viel gegessen. Das war so meine super Strategie. Mhm. Hatte zur Folge, dass ich über lange Zeit ordentlich in Form war. Allerdings muss man auch sagen, mit immer so einem gewissen restlichen Stressbauch, kannst du nachher mehr zu erklären. Und was ich schon gemerkt habe dann über die Jahre, ich brauche immer ein bisschen länger, bis ich sowas merke, dass mein Immunsystem und so unfassbar schlecht wurde. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich einen Wechsel vollzogen von einmal am Tag essen zu fünfmal am Tag essen. Und was ich eigentlich am spannendsten daran fand, zumindest in dieser Anfangszeit, wo ich es perfekt umgesetzt habe, dass ich ziemlich genau 1000 Kalorien mehr gegessen habe, also an Trainingstagen sogar noch mehr. Mhm. Und ums Training rum Zucker, was ich auch jetzt immer noch mache, aber kommen wir gleich dazu. Und habe dann trotzdem nochmal meine Form deutlich verbessert mit 1000 Kalorien mehr und bewusst Zucker ums Training drumherum. Das mal so als Vorgeschichte. Mhm. Wie lange ist das her jetzt, Jörg? Wann haben wir das erste Mal? Ende letzten Jahres?
Genau, das war, glaube ich, ein Jahr.
Ziemlich genau ein Jahr jetzt, oder?
Bei Weihnachten, um die Weihnachten des letzten Jahres, genau.
Ja, sind wir jetzt fast wieder.
Ja, genau.
Cool. Ja, und jetzt ist ganz, ganz oft die Frage, Wolf, machst du das noch? Siehst du das noch so? Und ich muss ganz klar sagen, würde ich jetzt immer noch 100% so bestätigen. Ich habe damals zu dir gesagt, es ist ein bisschen der heilige Gral der Ernährung, den du mir gezeigt hast. Und das würde ich immer noch so sehen. Und ich mache es immer noch so. Aber natürlich, wie alle anderen Menschen, gibt es ein paar Sachen, die mir wahnsinnig schwer fallen daran. Mhm. Und da wollen wir auch heute mal ein bisschen drüber sprechen. Also ich mache definitiv immer noch genau deine Ernährungsform. Es fällt mir super leicht, also was ich nie mehr mache, nicht frühstücken. Ich frühstücke immer, tut mir wahnsinnig gut. Zwischenmahlzeiten versuche ich, so gut es geht. Ist in meinem Alltag teilweise sehr schwer, das wirklich strukturiert hinzukriegen. Ich esse zum Mittag. Ich versuche nachmittags die Zwischenmahlzeit zu essen. Beides manchmal schwierig. Und das Abendessen ist meine große Achillesferse an der Stelle. Mhm. Ich sollte am Abend ja, also für alle, die es noch nicht gehört haben, eine relativ kleine Mahlzeit, was bei mir bedeutet, nach dem Plan, den du mir gemacht hast, 500, 600 Kalorien. Und das sollte ich im Idealfall vor 19 Uhr erledigt haben. So, ne?
Wäre sicher richtig,
optimal,
ne?
Genau. Wäre so optimal. Und das fällt mir am brutal schwersten. Natürlich auch durch meinen Alltag bedingt. Schauen wir mal die letzten, keine Ahnung, 5, 6, 7 Wochen an, die echt extrem waren. Fast jeden Abend habe ich einen Termin zum Essen mit anderen Menschen im Restaurant. Und im Restaurant 500, 600 Kalorien mit dem, wie die kochen. Oh, no way. Und dann ist meistens so, du triffst dich zum Essen um 19 Uhr, dann besprichst du irgendwas, alle suchen aus, du hast vor 20 Uhr, 20.30 Uhr dein Essen oft nicht. Und dann merke ich, dass vieles nicht funktioniert daran. Und was dann natürlich passiert, was die frühere Strategie war, ne? Nichts gegessen, einmal viel, Kalorien einigermaßen im Griff. Jetzt mache ich morgens meine Struktur, habe meine 500, 600, 700 Kalorien morgens, vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit, mittags schon wieder meine 500, 600, 700 Kalorien, Zwischenmahlzeit und abends nochmal 4000 drauf. Das kommt halt leider im Restaurant schon mal gerne vor.
Ja.
So, und dann funktioniert es natürlich in Summe nicht mehr so ganz hundertprozentig. Ne? Vielleicht mal das für euch. Wo stehe ich da gerade? Ich bin jetzt, also wir haben angefangen zusammen, dann habe ich gewogen 2,384. Dann habe ich umgestellt auf dich, dann bin ich so gar nicht viel gewichtsmäßig, aber Körperzusammensetzung nochmal deutlich besser geworden. Ich habe mehr Power bekommen, nochmal ein bisschen mehr Muskelmasse und ich habe so 2,83 Kilo gewogen. Jetzt bin ich gerade so bei 5,86, was wahrscheinlich für mich super gesund ist, aber natürlich bin ich ein bisschen speckiger als damals. Also so von dem, wie es mir gefällt, dürften es wieder 2-3 Kilo weniger sein. Aber ich fühle mich super fit, super leistungsfähig, trotz dieses Pensums, was ich fahre und so weiter. Also würde ich nach wie vor sagen, für mich der heilige Gral von der Veränderung. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Und wir hatten heute den Plan für euch so ein bisschen und für mich. Also das Gespräch, was ich jetzt mit dir führe, würde ich mit dir auch alleine führen, weil ich erhoffe mir von dir jetzt noch mal ein paar Tipps, Strategien, Ideen, wie ich manche Sachen vielleicht noch mal ein bisschen besser hinkriegen könnte. Und ich will euch da draußen auch einfach mal zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin und dass ich das auch in meinem Alltag oft nicht so hinkriege, wie ich möchte.
Also ich glaube, das, was du formulierst, das ist das, was jedem so geht und jeder Person, das geht mir auch so. Und das ist das Wichtige, dass du das so formulierst, weil das nimmt, glaube ich, unglaublich viel Druck von vielen Menschen da draußen. Ich glaube, hier möchtest du Weltfrieden von mir? Eigentlich einfach schlichtweg was Unmögliches. Wir haben vorher noch schnell ein bisschen deinen Alltag besprochen und der ist bestückt von unglaublich vielen Terminen und Präsenzen quer durch, halt, wo du immer auch sein musst. Das heißt, per se hast du einen viel, viel höheren Stressalltag und dieser Stressalltag verändert natürlich dann auch die Wahrnehmung beziehungsweise auch den Bedarf von Essen. Und zwar nicht, weil du das physiologisch brauchen würdest, sondern Essen gibt Ruhe. Und zwar jetzt nicht nur Kohlenhydrate, sondern Essen generell. Es ist auch so, dass das interagiert mit dem Hungergefühl. Hast du mehr Stress, hast du mehr Hunger. Und zwar über deinen Bedarf. Und dann sind wir eigentlich schon bei der Lösung. Die Lösung heißt, entweder du akzeptierst, dass du 2-3 Kilo zunimmst und das ist dann gesund, weil du fit bist. Das ist eine Investition, bei der du weißt, okay, ich brauche dann aber auch mal einen Monat, zwei, bei dem du ein bisschen mehr Ruhe zulässt und dann nimmst du die ganz, ganz schnell wieder ab, weil du ja fit bist. Die Alternative ist, dass wir uns runterhungern. Und das machen ganz viele Menschen da draußen, die sehr Angst haben, dass sie nur akzeptiert würden, wenn sie denn eben auch Sixpack und so weiter haben. Das ist nichts anderes, als wenn ich eine Firma kaputt spare und dann das Gefühl habe, ich kann auch funktionieren im offenen Markt. Unser Körper ist nichts anderes als ein ökonomisches System. Wenn ich eine hohe Anforderung habe, aber zu wenig gebe, dann gibt es Fehler. Das heißt, du machst eigentlich alles richtig. Eigentlich bis auf das, dass du zu viel Stress im Alltag hast und dessen bist du dir aber gewahr und das wirst du auch früher oder später ein bisschen wahrscheinlich reduzieren. Und dann ist alles gut. Ich glaube, du hast auch vorhin 2-3 ganz wichtige Punkte schon gesagt. Wenn du einen hohen Stressalltag hast, dann fällt es dir unglaublich schwierig an das Mittagessen und dann die Zwischenmahlzeiten. Und bei dir ist es halt so, ich sage mal so, beim Mann, so Physiologie mit deinem Fitnessgrad, so gegen 3000 Kilokalorien plus vielleicht ein bisschen mit Sport im Durchschnitt. Wenn wir das durch 5 teilen, haben wir schon mal 600. Das ist eine kleine, gute Mahlzeit. Und wenn wir jetzt die Zwischenmahlzeit noch ein bisschen kleiner machen, sind wir bei 2-3 Vollmahlzeiten und eben 2 trotzdem noch 450 Kilokalorien, das viel ist. Das sind 2 Früchte und eine große Handvoll Nüsse. Und wenn die 2 Zwischenmahlzeiten wegfallen, dann haben wir 900 Kalorien. Und wann haben wir denn Hunger, Mann? Natürlich am Abend. Oder und dann, wenn wir schon mehr, wenn wir zu wenig Zwischenmahlzeit haben, haben wir mehr Lust auf Süßes und vor allem wir haben keine Ruhe. Wenn ich perfekt esse, dann bin ich am Abend, komme ich noch entspannt nach Hause. Und wenn ich die nicht habe, dann wird es automatisch mehr Hunger. Das ist auch bei mir so. Und dann esse ich dann automatisch mehr. Das sind dann psychophysiologische Themen. Mhm. Und darum kann man sagen, natürlich ist diese Verteilung über den Tag, also ich möchte das den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich auch mal ans Herz legen. Früchte, 1 bis 2 Früchte am Morgen und 1 bis 2 Früchte am Mittag mit einer kleinen Handvoll Nüsse. Natürlich müssen dann auch die Kalorien stimmen. Aber alle werden merken, dass ihr entspannter, energetischer nach Hause kommt. Und viele, die dann keine Lust mehr auf ein Training haben, weil sie komplett übermüdet nach Hause kommen, werden dann wieder trainieren können, weil sie in einen anderen Zustand nach Hause kommen. Dort ist eben auch wieder ein großer Vorteil von diesen Zwischenmahlzeiten. Und ja, und dann kommen wir noch an die lieben Abendessen. Also wenn du natürlich 3, 4, 5 Mal pro Woche ein richtiges Business-Event hast mit Essen und allem, du kennst den Spruch, man wird nicht dick zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Aber das ist natürlich dann bei dir genau umgekehrt. Weil wenn das dann die Mehrheit ist, dann ist es wahnsinnig schwierig. Wenn ich bekomme diese Frage so oft gestellt, was heißt es denn eigentlich? Darf ich dann nicht mehr mit Freunden essen gehen oder muss ich dann alles abwägen? Und das ist natürlich ein Blödsinn. Das ist dann wirklich weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber wenn es halt dann jeden Abend ist, dann ist es wieder ja, nicht artgerecht in dem Sinne, dass wir einfach aus der Struktur dann komplett fallen. Und dann mache ich das so, also wenn ich mal abends essen gehe wie mit Freunden, dann darf es auch eine Pizza sein und es darf auch mal ein Dessert sein, ist überhaupt kein Problem, weil das kaschiere ich im nächsten Tag Beintraining und dann super und dann habe ich noch mehr Energie und wenn nicht, das ist auch egal. Aber wenn es dann 4, 5 Mal sind, dann muss ich gegenlenken und dann wirklich, dann schaue ich, dass ich halt kein Dessert nehme, dass ich kein Brot zum Abendessen nehme, weil 3, 4 Stück Brot ist dann halt schon mal 500 Kilokalorien und dass ich halt eine gute Mahlzeit nehme, die ein bisschen weniger Kilokalorien hat, also statt Pasta nehme ich dann vielleicht mit fettiger Soße, nehme ich dann vielleicht Kartoffeln mit einem Fisch und einer kleinen Gemüsebeilage, dann sind wir auch bei 500, 600 Kalorien, das tut niemandem weh. Dann werde ich dort auch selektiv. Aber das ist halt wirklich so. Unser Hauptproblem ist der Alltag. Und dann darf ich auch noch von mir erzählen, jetzt von den letzten 2 Wochen. Wir unterrichten ja in Wiener Neustadt. Und dann bin ich nach Wien, dort noch Termine gehabt, dann am nächsten Tag in Linz. Das ist so in einer kleinen, also eine Woche, 1,5 Wochen dein Leben geführt. Und ich bin 12 Jahre älter als du. Und das hat mich so aus meiner Struktur rausgeworfen.
Was man leider nicht sieht, verdammte Scheiße.
Ja. Das heißt nichts anderes, als ich war so durch. Ich hab vorher wirklich im Bauch praktisch kein Körperfett mehr gehabt. Und dann merkst du einfach, eine Woche reicht, um dich komplett wieder rauszuholen. Ich mache mir dann keinen Stress. Und dann gibt's halt, wenn ich das brauche, gibt's am Abend mehr. Weil ich weiß, mein Körper braucht's. Ich schlafe dann auch viel besser. Nicht, wenn ich eine große Menge esse, sondern wenn ich einen hohen Kohlenhydratanteil habe, dann gehe ich bewusst mal auf den Teller Pasta am Abend, weil dann die Regenerationsfähigkeit des Körpers einfach verbessert wird. Und man kann nicht alles haben. Und so, wenn wir mehr Stress haben, dann müssen wir Abstriche haben beim Spiegel. Wenn wir dem Körper eben auch mal mehr geben müssen, um die Regeneration voranzutreiben. Stress heißt Entzündung. Das ist hinlänglich bewiesen. Psychologischer Stress heißt, Entzündungsgeschehen im Körper geht hoch und somit natürlich automatisch auf zellulärer Ebene unglaublich viele Verschiebungen.
Ja, da war unfassbar viel jetzt drin, wo ich gerne ein bisschen was zu sagen will. Eine Sache, die du angesprochen hast mit dem Runterhungern, möchte ich auch ganz, ganz klar sagen, ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich dann so in meiner Unzufriedenheit bin, was die Optik angeht, dass ich dann sage, vielleicht doch mal wieder runterhungern, ne? Weil du, also ich spreche da für mich, ich habe diese Schleifen teilweise, ich habe ja alle Gewichte schon durch, ne? Also ich müsste jetzt lügen, was mein schwerstes Gewicht war, wahrscheinlich damals bei der Powerlifting Challenge, habe ich 95 Kilo gewogen oder so. Und dann gibt es einfach Bereiche, wo ich sage, da will ich nicht mehr hin. Und wenn es dann in eine schlechte Richtung geht, dann ertappe ich mich wieder, auch bei diesen Gedanken zu sagen, vielleicht doch nicht mehr fünfmal, sondern mal wieder nix essen, so gefühlt, ne? Krieg das zurzeit ganz gut hin, ist bei mir auch ein Prozess, was du vorhin auch gerade gesagt hast, so dieses, es gibt halt zwei Welten in mir. Das eine ist, dass ich glaube zu wissen, dass dieses etwas mehr Fett, was ich gerade habe, für mich durchaus gesund ist und physiologisch, und ich merke das ja an der Power und so, die da ist, aber es ist halt nicht das, was mir nackt gut gefällt, ne? Und das ist auch gerade so ein Prozess, das mehr zuzulassen und zu sagen, okay, aber wie du sagst, mein Alltag ist halt, wie er ist, und mein Körper braucht da vielleicht auch hin und wieder einfach mal ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Fettreserven, um so für sich zu funktionieren. Und das ist gerade ein Prozess, der bei mir stattfindet.
Also ich darf da mal schnell.
Ja, gerne.
Da gibt es zwei Dinge, die man wirklich sagen muss. A, du hast ja immer noch eine Topfigur, Punkt eins. Das zweite ist wichtig, wenn wir mal weniger essen, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Ich mache das auch ab und zu mit Kundinnen und Kunden, bei denen ich sage, okay, komm, wir mal fasten mal eine Woche. Das ist nichts Verkehrtes, nur du darfst nicht hungern, sondern du musst fasten. Das heißt, das Setting, in dem dass du weniger isst, muss entstresst sein. Weil ansonsten ist es ein Hungern. Der Körper wird dann ausgezehrt und eben nicht gezwungen. Die ganzen Themen Autophagie und so weiter sind natürlich hier eine wichtige Rolle. Darum funktioniert auch ein intermittierendes Fasten nicht. Weil wir dann im Alltag, in dem wir hochgradigen Stress und Belastung haben, dem Körper Nährstoffe entziehen. Wie soll das gehen? Das heißt, du kannst nicht in einer Firma in eine unglaublich schwierige, also eben, du hast mal eben formuliert, mit einem Messer in eine Schießerei gehen. Und genau das ist es, wenn du intermittierendes Fasten machst und im Alltag dann wirklich hohen Stress hast. Aber im Kleinen, mach eine Ayurveda-Kur, iss einmal pro Tag und mach den ganzen Tag Hosianna singen und Blümchen zählen. Das funktioniert perfekt. Wir sehen das auch physiologisch aus Messungen nachher, was passiert, nämlich Ökonomie, weniger Stress, Entzündungsgeschehen geht runter. Darum, ja, da draußen, das dürft ihr schon, aber dann müsst ihr auch den Lebensalltag anpassen, und bei dir ist ein bisschen mehr Körperfett, heißt dann einfach auch, ich entziehe dem Körper ein bisschen, also wenn es jetzt bei dir so 90, 95 jetzt wären, dann würde ich auch sagen, hey, aufpassen jetzt. Und dann würde ich auch sagen, komm, dann müssen wir eine Struktur aufbauen. Aber solange es ein Kilo, zwei mehr ist als dein Wohlfühlspiegelgewicht, dann sollte das kein Problem sein. Immer daran denken, auch da draußen bitte, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dem Körper was entzieht, wir sehen das in sogenannten Ruheumsatzmessungen. Das sind Messungen, wir zählen, wie viel Sauerstoff jemand verbrennt in einer halben Stunde, wenn er auf der Massageliege liegt. Wenn jemand einen kleinen Infekt hat, krank oder massiv überstresst ist, hat er deutlich mehr, das heißt 20-30% mehr Kilokalorienbedarf. Und das ist nicht Muskulatur, das ist Immunsystem. Ja, aber wenn wir dann den Körper unterfuttern, aushungern, dann wird das Immunsystem leiden und kann nicht mehr seine Power entwickeln und wird auch mehr Fehler machen. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gerade in Zeiten hohen Stress eben nicht weniger essen, aber absolut richtig, dass du nicht dann explodierst. Das ist ein großes Thema. Mhm.
Ja, erschließt sich mir total und ist eben etwas, wo ich gerade auch so einen Weg finde für mich, wo ich sage, das ist in Ordnung. Und was ich auch nochmal gerne thematisieren will von vorhin, was für mich ein ganz klares Learning war, oder auch gerne hier nochmal mein Outing. Also ich hatte ja extrem starke Fressattacken, habe jetzt immer noch Fressattacken, aber viel weniger. Und für mich war ein Wahnsinns-Learning. Für mich war relativ klar, die Fressattacken müssen irgendwas sein, psychologisch Leere, Belohnung, was auch immer, irgendwas, was ich füllen möchte. Ich habe aber ganz klar durch die Arbeit mit dir gemerkt, dass diese Fressattacken bei mir eben kommen, wenn ich unterfüttert bin. Also wenn ich es schaffe, die Struktur einzuhalten, fünfmal am Tag esse, Zwischenmahlzeiten, dann habe ich abends das viel weniger. Jetzt aber wieder in meinem Alltag ganz oft, letzten Wochen mal so, ich bin die ganze Zeit am Machen tun, schaffe dann vielleicht mittags nicht richtig zu essen, schaffe die Zwischenmahlzeiten nicht, schaffe es dann nicht um 18 Uhr oder so mein Abendessen zu kriegen, sitze im Restaurant, sitze da eben länger, warte bis zum Bestellen und dann kriege ich es nicht mehr hin. Also dann kommt wieder dieses, ja, also dann würde ich sagen, mental zu schwach an der Stelle, wobei wahrscheinlich da irgendwann jeder Mensch gegen sein Gehirn und gegen seine Instinkte verliert. Also auch da oute ich mich, auch da bin ich nicht perfekt. Und dann passiert es eben, wie du sagst, dann esse ich schon das Brot, was als Vorspeise kommt, mit irgendwelchen Gänsefett oder was weiß ich, was du da manchmal in deutschen Restaurants so kriegst, ne? Dann bestelle ich eben mehr und dann habe ich auch selbst nach dem Essen immer noch Hunger. Also wenn ich dann noch schaffe vielleicht zu sagen, ich bestelle mir den Fisch mit einer Kartoffel und Gemüse, dann kommt ja schon dazu, dass sie da ja alles schaffen, mit Kalorien zu überschütten. Also da ist ja so viel Öl an den Sachen dran, dass dann im Restaurant das auch schon sicher über den Kalorien ist, was ich eigentlich essen wollte. Und dann habe ich aber immer noch Hunger. Weil wenn ich mal in dem Hunger drin bin, und das ist etwas, was ich ganz, ganz gut gelernt habe von dir und auch wirklich für mich 100% bestätigen kann, wenn ich ehrlich zu mir bin und reinhorche, und wie du immer sagst, ich fühle und spüre mich ja gut, wenn ich möchte, dann kriege ich das nicht mehr gehandelt. Und das passiert mir eben in diesem stressigeren Alltag, wobei wir hatten es vorhin davon, ich empfinde das nicht so stressig, es ist nur viel, was sicher auf den Körper irgendwo Stress macht, dann kriege ich das definitiv nicht mehr gehandelt. Und dann komme eben abends wieder, dass ich dann im Restaurant super viel esse, super spät. Und dann kann es mir sogar passieren, dass ich auf dem Zimmer nochmal anfange, irgendwie noch irgendwas reinzustopfen, weil ich dann so einen Hunger habe, dass auch das Abendessen im Restaurant mir nicht reicht. Ich könnte 3 Menüs essen. Ne? Und da dachte ich früher, das wäre definitiv ein Psychothema, ne? Wo ich so irgendwie was füllen, die Anspannung vom Tag, ich weiß es nicht. Aber ich habe gelernt, wenn ich die Struktur schaffe einzuhalten, egal wie stressig, egal was, ist die Chance, dass mir es abends so geht, gegen null. Aber ich schaffe halt die Struktur nicht immer. Ne?
Das ist genau die Schulung, die ich letzte Woche gemacht. Ein Mensch hat ein Gleichgewicht oder eben nicht. Und ein psychophysiologisches Gleichgewicht. Das heißt, wenn wir gestresst sind, plus zusätzlich zu wenig gegessen haben, dann möchten wir kompensieren. Es gibt im einen Menschen, machen das mit Kontrolle. Oder die würden jetzt das durchziehen können.
Ja, ich kriege das auch oft hin.
Aber du bist eben eine Mischung zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Und dann ist dein Kontrollverlust umso größer, weil der Reiz oder das Ungleichgewicht umso stärker ist. Und das heißt, du musst dein Kompensationsverhalten musst du nicht ändern, sondern es ist halt einfach so. Oder andere kaufen sich Schuhe oder was auch immer. Und du hast halt diesen extremen Hunger. Und warum? Weil du diesen Hunger eben auch logischerweise hast. Du bist ein Hochleistungsmensch. Wenn wir dich physiologisch anschauen, dann sehen wir einen Hochleistungsmensch, der eben weit mehr Kalorien verbrennt, als das andere auch macht. Das heißt, du wirst dann ein Defizit noch mehr oder noch mehr bestraft werden durch ein Defizit, durch innere Unruhe und möglicherweise auch nicht schlafen können. Und wir haben ja eine sehr ähnliche Physiologie. Ich muss ja schmunzeln, hast du gesagt, aus dem Hotelzimmer. Wir haben ganz was Leckeres gegessen in Wiener Neustadt und dann bin ich direkt aufs Hotelzimmer, da war es ein Schokoriegel dort und noch ich hätte Chips. Und
zum Glück gibt es die Minibars nicht mehr so oft. Also die gibt es ja zum Glück nicht mehr so oft. Wenn die bei mir immer mit irgendwelchen M&Ms gefüllt werden, wäre ich, glaube ich, etwas schwerer.
Aber auch bei mir mussten die gefressen werden. Und das ist so und das ist einfach, ihr könnt, wenn ihr im inneren Gleichgewicht seid, das sehen wir nur bei Kundinnen und Kunden, Thema Zucker. Oder wann brauchen wir am meisten Zucker? Meistens, wenn wir jetzt keine Zwischenmahlzeiten gegessen haben und dann auf Kohlenhydrate noch verzichten. Dann wird spätestens 3-4 Uhr, haben wir Lust auf irgendetwas Süßes. Und wenn wir dann nach Hause kommen, hui, dann wird es eben ziemlich heftig. Das heißt, das ist, wenn wir aus dem Lot kommen, wenn wir aus der Homöostase, aus dem Gleichgewicht kommen, dann kompensieren wir mit etwas. Und mit was wir kompensieren, das ist typenabhängig. Aber auch das kann man analysieren. Das ist eine psychologische und auch eine sozioökonomische Komponente natürlich, aber auch eine Komponente der Adoleszenz, der Jugend. Und ich glaube, das ist etwas, wir sollten mehr ins Gleichgewicht kommen, wenn wir in diesem Gleichgewicht sind. Dann haben wir auch weniger Esskompensationen. Und ich glaube, dort muss man beginnen, auch gesellschaftlich nachzudenken. Wenn wir mehr Stress haben, psychologischer Stress, physiologischer Stress, Alltag in den Firmen, je größer das der ist, desto ungesunder leben die Menschen. Mhm. Und es ist nicht ein einzelnes Thema, wie jetzt Zucker oder was auch immer.
Ja, kann ich also für mich 100% so bestätigen. Ja, es ist echt Wahnsinn, ja. Und was halt für mich auch so faszinierend ist, obwohl ich das so gut weiß und auch selber für mich gelernt habe und für mich spüre, ist es trotzdem so unglaublich schwer, in dieser Struktur drin zu bleiben, ne? Also klar, beste Beispiel jetzt gerade wieder. Also wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wäre eigentlich jetzt so meine Zwischenmahlzeitszeit. So, ich werde aber jetzt nicht während dem Podcast meine Banane und meine Nüsse holen, ne? Bis wir jetzt hier durch sind, ist eigentlich schon wieder rum, ne? Und das sind natürlich Dinge, die einfach ständig da sind, ne? Ich kann halt nicht während einem Verkaufstermin, während einer Präsentation, während nicht mal kurz ein paar Nüsse feschborn, ne? So, also du hast halt einfach irgendwo diese Struktur, was du gerne machen wollen würdest, und dann gibt es halt einfach noch diese Arbeitsrealität, ne?
Richtig.
Und da irgendwie so diesen Mittelweg zu finden, ist schon echt nicht so ganz leicht.
Ja, und manchmal einfach schlichtweg unmöglich. Also ich habe das nicht anders. Früher konnte ich es gar nicht. Ich habe es mir jetzt angeeignet, dass ich wirklich meinen Alltag so strukturiert habe, dass das möglich ist. Aber dann hast du halt einfach auch verschiedene Menschentypen, die sagen, ich muss zuerst die Welt retten oder ich muss zuerst die Welt erkämpfen für meine Firma. Glaube ich, du als jetzt Aushängeschild einer Firma, du musst repräsentieren, und dann kommt manchmal das halt zuerst und der Rest. Und dann gibt's halt Leute, die haben in ihrem Alltag eine komplette Struktur und ordnen auch den Rest dieser Struktur unten.
Bei mir ist null Struktur.
Ja, ja.
Okay. Minus. Jeder Tag ist anders, ne? Ich weiß.
Genau.
Am Abend davor manchmal so grob wie der nächste Tag so. Ne? Aber ja.
Und die Struktur ist die Lösung. Es ist nicht etwas anderes. Und das, wenn man das analysiert, dann sehen wir, wer eine gute Struktur im Essverhalten hat, der wird nicht zunehmen, wenn er parallel dazu nicht einen hochgradigen Stress hat. Mhm. Und das aber in den Alltag zu integrieren, das gelingt den wenigsten Menschen, weil auch wieder hier, oder diese klassischen Glaubenssätze aus der Vergangenheit, zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Oder zuerst arbeiten, das heißt, jetzt wird malocht und es wird nicht gegessen, das sowieso Essen ist für komische und tragische. Und dann am Abend wird reingehauen und dann haben wir einfach deutlich
mehr. War hundertprozentig, ne? Also mit meinem intermittierenden Fastenkarriere, ich habe mich ja dafür gefeiert, dass ich arbeite, wenn alle anderen essen, und da weitermache. Es hat für meinen Arbeitsalltag von morgens bis abends einfach durcharbeiten zu können, super gepasst. Ne? So in meinem Selbstverständnis, aber völlig bescheuert für meinen Körper. Ne? Also retroperspektivisch. Wie du immer sagst, mein Körper funktioniert ja unglaublich lange gut und verzeiht mir unglaublich viel, weil er einfach sehr hohe Leistungsfähigkeit hat und ich auch seit vielen, vielen Jahren super kontinuierlich trainiere und so weiter. Merke ich Sachen viel später. Aber als ich es dann umgestellt habe Richtung Struktur, boah, was da nochmal passiert ist, was mir davor entgangen ist, wie oft ich Gefühle über den Tag weggedrückt habe, die wirklich nicht gut waren, also vom körperlichen Empfinden, unfassbar. Also das vielleicht nochmal für alle draußen, was Jörg mit Struktur meint. Mit Struktur meinst du halt dieses geregelte, wirklich über den Tag verteilte Essen. Das meinst du mit Struktur.
Genau. Es ist noch nicht mal so die Qualität im Zentrum. Ich höre immer wieder, die Leute sagen, ja, darf nur unverarbeitete Lebensmittel sein, es darf nur fünfmal irgendetwas auf der Zutatenliste stehen und so weiter. Ich finde das keine schlechten Gedanken. Ich halte mich auch an unverarbeitet so weit wie möglich. Aber meistens ist die Struktur wichtiger als die Lebensmittelauswahl. Ich kann mich perfekt nach
Lebensmitteln. Kann ich ganz klar bestätigen. Also genau. Ich habe mich oft nicht an deine Lebensmittel gehalten, aber halt eben an die Kalorienmenge und an die Struktur. Und das hat für mich schon brutalst funktioniert. Ja. Auch mit teilweise nicht so hochwertigen Lebensmitteln.
Und wenn wir die Struktur uns erarbeiten wollen, das geht manchmal halt wirklich nur über eine gewisse Kontrolle, aber das ist dann auch wieder schlimm, wenn für viele Menschen, dass sie diese Kontrolle nimmt, entzieht uns so viel Energie. Und es ist ja etwas, was eigentlich hat mit einem emotionalen Thema wie Essen eben relativ wenig zu tun. Aber ich möchte auch noch gerade was Kontrolle, Zwischenmahlzeiten und so weiter anbelangt, noch einen, glaube ich, einen wichtigen Gedanken sagen. Viele Menschen haben über den Tag keinen Hunger.
Also nichts essen ist für mich leichter als kontrolliert essen.
Das, wenn wir Menschen anschauen, ist der in der Außenwelt oder in der Innenwelt. Und wenn du in der Außenwelt den ganzen Tag bist, weil wir ja am Jagen sind. Du bist Kunden am Jagen und ich Patienten oder was auch immer in diese Richtung. Wir erschlagen sie zum Glück nicht, aber wir haben eine Jagdsituation wie für Säbelzahntiger und Bär und Mammut. Und wenn ich in dieser Außenwelt bin, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, mich zu spüren. Und je aktivierter jemand ist und je präsenter das jemand gegen außen ist, und das ist auch wieder eine kognitive, psychologische Fähigkeit, desto weniger hat er eine Selbstwahrnehmung der Hungergefühle, des Bedarfs, was eigentlich da wäre. Und dann lehnst du dich, das machst du relativ wenig im Tag, mal 10 Minuten zurück und plötzlich spürst du, oh, jetzt habe ich einen Hunger, jetzt habe ich Lust auf Süßes. Und dann muss es eben dann schnell verfügbar sein und dann eben das übliche Schokoriegel oder Riegel oder was auch immer. Statt dort, glaube ich, können wir am meisten lernen, Pausen. Pausen tun uns gut, weil wir uns wahrnehmen. Achtsamkeit. Diese Achtsamkeit ist so zentral im Moment sein, was tut uns gut. Und dann, glaube ich, haben wir wieder mehr Zugang zu uns selbst. Ich habe so viele Bücher schon, entstehen sehen, dieses achtsame Essen, das funktioniert in unserer Gesellschaft nur dann, wenn wir achtsam sind. Nicht essen, wenn wir Hunger haben, es funktioniert nicht. Ich habe auch den ganzen Tag keinen Hunger. Ich könnte den ganzen Tag nichts essen, wir sind ja so ähnlich wieder. Am Abend dann spüre ich es, wenn ich die Beine auf den Tisch lege, dann merke ich, bestelle ich jetzt ein oder zwei Pizza?
Ja, also das ist bei mir auch so, vielleicht können das manche draußen nachvollziehen. Für mich ist zum Beispiel gar kein Problem, wochenlang dasselbe zu frühstücken. So, ich kann mir morgen Müsli mit Äpfeln machen, 8 Wochen am Stück, jeden Morgen. Habe ich gar keinen Stress mit. Weil Frühstück für mich so erledige ich halt. Und schmeckt mir dann gut und schmeckt mir immer das Gleiche gut. Ganz ähnlich beim Mittagessen und Zwischenmahlzeiten. Aber Abendessen hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Also keine Ahnung, wo diese psychologische Verstrickung herkommt. Aber da ist dann Genuss und da muss es Vielfalt sein. Und da würde ich nicht jeden Abend das Gleiche essen. Da nervt mich schon, ich bin ja zum Beispiel, wenn ich bei uns im Büro arbeite, oft wochenlang im gleichen Hotel. Also Grüße gehen raus ins Schmied nach Adelsried. Tolles Hotel, tolle Karte. Ich kann das Essen nicht mehr sehen. Ne? Weil, also Abendessen, Frühstück, jeden Morgen meine Eier zu essen und das, was ich immer aus Frühstücke und irgendwie 1-2 Brötchen und so, gar kein Problem. Aber Abendessen habe ich einen ganz anderen, und da ist so schwierig, dann nicht so viel zu essen, weil welches Abendessen, was du geil findest, hat 500, 600 Kalorien im Restaurant. Fette Soßen, ne? Also schwierig. Abendessen ist da schon echt meine Achillesferse an der Stelle.
Das ist ja eigentlich genau dieser Ablauf, du hast eine funktionale Ernährung über den Tag. Und dann kompensierst du am Abend all das, was eben über den Tag vielleicht vergessen ging oder eben nicht da war. Man könnte hier…
An Genuss und…
Ja, nicht nur Genuss. Also man könnte hier eine perfekte Studie auch machen bezüglich Mikronährstoffe. Mhm. Oder vielleicht kompensierst du am Abend gewisse Stoffe, die du über den Tag… Wäre spannend, oder? Aber sicher psychologisch ganz wichtig, dass du, wenn du überaktiviert bist über den ganzen Tag, dann musst du umso mehr entspannen. Und das ist eine logische Konsequenz. Du bist ein Mensch, du hast eine unglaublich gute Aktion und Regenerationsfähigkeit. Resilienz und Aktionsfähigkeit deines Körpers ist fantastisch. Aber wenn du eben extrem diese beiden Bereiche, du bist ein Rennwagen und kein Leiterwagen, kein Fiat Punto. Das heißt, die Maintenance des Autos ist nochmal schwieriger. Das heißt, du brauchst nochmal mehr, manchmal, als du denkst. Ich habe einen Schwinger, das werden die Leute in Deutschland, Österreich.
Also das sind Ringer in der Schweiz. Also das sind eine Art von Ringen, kann man so sagen.
Ringe mit 1,90 bis 2 Meter und
lustige Hosen haben die
an. Genau, 120 bis 160 Kilo aufwärts. Also nicht wie Sumo, aber es sind schon sehr athletische. Grundbedarf eines Schwingers, habe ich mal gemessen letzte Woche, war dann bei 3600 Kilokalorien.
Wahnsinn.
Das ist der Grundbedarf, wenn er den ganzen Tag liegt ohne irgendetwas. Das heißt, die sind bei 5.500 Kilokalorien. Und das ist logisch. Was hast du das Gefühl, isst er so pro Tag, bevor er in die Beratung kommt?
Ja, ich weiß ja, wo ich herkam. Ja. Du hast bei mir 3.000 gemessen, ich habe 1.800 bis 2.000 gegessen. Wahrscheinlich macht er den gleichen Fehler.
Ja, das ist noch nie
erschienen. Und isst halt 3.000 wahrscheinlich. Ne?
Richtig. Das heißt, er hat viel zu wenig gegessen und dort ist eben die Problematik. Und Aber du hast vorhin zu Beginn als erstes Votum auch etwas Wichtiges gesagt, oder? Wenn du über den Tag dann diese schöne Verteilung hast und am Abend nachher mit 2000 Kalorien kompensierst, und 2000 Kalorien sind eben auch schnell da, dann
superschnell im Restaurant, easy.
Dann nehmen wir eben auch zu. Also es ist eben schon auch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und ich finde das auch sehr legitim, gerade in der Ernährung, weil das ist etwas, was uns ja nährt. Lebensmittel. Und Symphonie spielen heißt Noten lesen, Klavier spielen vielleicht und dann langsam Fingerübungen und dann weiter. Aber wann lernen wir das? Also, glaube ich, ich habe letzte Woche von einer Lehrerin in Deutschland mitbekommen, dass die Kilokalorien abgeschafft werden in den Büchern. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Realität wäre, aber das wäre für mich schon erstaunlich. Aber das heißt doch, dass dieses Lernen, dieses Learning von Abläufen und der Erkenntnis, was tut mir gut und wie viel davon tut mir gut, ohne Druck, einfach aus Neugierde. Und wenn wir jünger sind, sind wir oftmals noch neugieriger. Die Frage ist, wann ist dann das richtige Alter? Und das sollten jetzt andere hier auch mal genauer anschauen. Oder wenn ich jetzt mitten mit 14, 13, 14, 12, 13, 14 diese Thematik zu sehr prägnant bringe, dann weiß ich auch nicht, was daraus entsteht. Die Gesellschaft hat also ein großes Thema mit Essen. Das sieht man ja auch, wenn man irgendwo hingeht. Das ist immer, wird das verbalisiert. Ja, wie machst du das?
Das Thema ist omnipräsent. Ne? Ja. Ich meine, die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig nach Definition. Klar ist nach BMI, da sind ein paar Leute drin, wo es Quatsch ist. Aber ja, ein Großteil ist definitiv irgendwie damit betroffen. Und die Leute suchen nach Lösungen. Ne?
Ja. Und die Lösung wäre sehr, sehr einfach. Mhm. Was denkst du?
Na, ich kann ganz klar sagen, was nicht die Lösung ist, weil bei mir geht im Kopf sofort los, was du auch siehst und was ich bei mir selber auch sehe. Du nimmst irgendwann wahr, ich gehöre zu denen, ich nehme zu, ich bin dicker, als ich sein möchte, und dann ist das Erste, was du denkst, ich muss weniger essen. Und dann fängst du an, irgendwo zu reduzieren, planlos, du machst nichts mit Struktur, gegenteilig von Struktur, und du wirst dann am Abend noch mehr die Cravings haben und wirst noch mehr Fressattacken und so weiter. Ich glaube, dass das, wenn du bei den Leuten in die Küchen reinschauen könntest, das die ganze Zeit passiert.
Das ist, für mich ist das eigentlich das Hauptproblem. Das heißt, die Leute beginnen zu reduzieren, über den Tag haben sie ein schlechtes Gewissen.
Oder Low Carb oder sonst irgendwas, habe ich ja auch alles durch, ne? Du versuchst dann irgendwas. Und so ein Low Carb ist ja auch nichts anderes, als dass du erstmal viel weniger isst.
Richtig.
Weil dir die Beilagen fehlen und so, weil du halt von nur Fleisch mit Gemüse nicht so viel essen wirst wie Fleisch, Gemüse und Nudeln oder Kartoffeln dazu. Und dann funktioniert das erstmal, aber es ist ja nichts anderes wie ein Hungern wieder.
Richtig. Und wenn du hungerst, wird der Körper gegenregulieren.
Genau.
Und dann bist du relativ schnell. Du wirst, je länger du hungerst, sensibler für Essen. Das ist eine einfache Programmierung. Das heißt, früher oder später wird es sowieso in eine andere Richtung wieder gehen.
So, Jörg, wenn ich mich zurückerinnere, früher, also bei mir weiß ich ja, wo die Schäden herkommen, ja, weil ich habe ja irgendwie super früh angefangen zu trainieren und dann hast du die ersten Diäten gemacht und so weiter. Früher habe ich ja Low Carb gegessen mit einem Cheat Day. Alter Jörg, was bei diesen Cheat Days los war, da waren 10.000 Kalorien nichts. Gell? Also, was wir für bescheuerte Sachen machen. Ich glaube, dass da draußen super viele halt diese Sachen machen. Irgendwas googeln, irgendwas probieren, mit irgendwas anfangen. Und es ist immer dieses, ich verbiete mir irgendwas, ich verbiete mir zu essen, ich verbiete mir bestimmte Sachen zu essen. Und daraus wird es jetzt aus dem, was ich mit dir gelernt habe, definitiv schlimmer und kann auch aus Erfahrung sprechen. Ja. Mhm. Du machst eigentlich dann alles schlimmer. Und ich glaube, so geht es da draußen den Menschen.
Genuss muss ein Teil des Ganzen sein, weil wenn wir Lebensmittel nicht mehr genießen, dann wird es eben rein zur Funktionalität und das sollten wir nicht zulassen. Aber das ist genau das, was du sagst. Das ist das Rigide, wir sollten uns das verbieten, wenn wir abnehmen, dann isst doch mal ein bisschen weniger, lass oder am Abend lass die Kohlenhydrate weg. Das ist so das. Und ich glaube, dass auch hier zu wenig gut gearbeitet wird, insbesondere auch von meiner Arbeitsgruppe Ernährungsberatung, weil hier sollte deutlich besser gearbeitet werden an der Front, weil ansonsten wäre all das nicht, glaube ich, so präsent in der Gesellschaft.
Aber du wolltest noch sagen, wie man es einfach lösen kann, Jörg.
Ja, einfach lösen heißt nichts anderes als eine wirkliche Struktur aufbauen. Mm. Warum fünf Mahlzeiten? Weil fünf Mahlzeiten zwischendurch, wir haben Untersuchungen gemacht, bei denen wir einfach fünf und drei gegeneinander mal aufwiegeln, und also beziehungsweise die Zwischenmahlzeiten. Es ist ja nicht so, dass der Körper in der Stunde verdaut nach dem Frühstück, sondern es dauert locker mal 3, 4, 5, 6 Stunden. Das heißt, du hast dann nicht, gib dem Darm Ruhe. Das funktioniert nicht, der hat sowieso dauernd zu tun. Aber das Hauptproblem ist, wenn ich dann größere Mahlzeiten nehme, gerade mal 1000 Kilokalorien aufwärts, dann wird die Magenpassage noch mal länger, weil der Darm noch mehr belastet ist. Plus zusätzlich, der Darm braucht auch Sauerstoff für die Verarbeitung, und das, auch das kann man messen. Und man sieht, je höher, also je größer die Mahlzeit, desto umso mehr Sauerstoff braucht er. Das geht so bis in die Laktatbildung, also anaerober Stoffwechsel, für die, die sich ein bisschen auskennen. Das ist jetzt ein bisschen ein kleines Detail gewesen, aber man sieht, dieses Regelmäßige tut uns physiologisch gut, weil es physiologisch sinnvoll ist für den Darm, und es tut uns psychologisch gut. Wenn wir auf unserem Schreibtisch im Büro oder wo wir auch immer sind, am besten natürlich dort, wenn wir es einfach haben, dort, wenn ich ein Linkshänder bin, linke Hand, rechte Hand, eine Schale machen mit den Zwischenmahlzeiten, sagen wir mal 50, vielleicht 40 bis 100 Gramm Nüsse plus 3, 4 Früchte, dann wird das über den Tag einfach weggegessen. Ihr werdet es automatisch zuführen, und ihr werdet am Abend, werdet ihr euch viel besser fühlen. Wenn ihr das im Kühlschrank habt, dann werdet ihr nicht essen, weil es ist im Kühlschrank. Und ich glaube, diesen Alltag, diesen Einbezug von Essen im Alltag dort, wo es eben verfügbar ist, das, glaube ich, ist eine Lösung. Eine Schülerin von mir hat die sogenannte Eden Diet, wie wir sie Garten-Eden-Ernährung, hat sie in einer Firma umgesetzt. Überall an den neuralgischen Punkten hat es Früchte und Nüsse gegeben. Die Leute haben den ganzen Tag gegessen. Was ist passiert? Schlafqualität ist besser geworden. Sie haben alle abgenommen. Und das Gesundheitliche ist ebenfalls besser geworden. Das ist eine fantastische Geschichte. Nur weil es dort Essen gab, wo die Leute sich aufhalten. Darum eben Garten Eden. Mhm. Aber genau das ist die Lösung, weil dann kommst du nach Hause und hast wenig Hunger. Und dann eskaliert es. Darum, ist für mich eigentlich die Lösung. Sich nichts verbieten und mit Hirn und Herz essen. Es ist klar, dass wir nicht einfach Schrott essen dürfen und in uns reindrücken.
Ja, und wie oft wird empfohlen, genau diese, um Gottes Willen, bei den Zwischenmahlzeiten, da nimmst du, ohne es zu merken, so und so viel Kalorien zu dir, und oh Gott, ne? Klar, wenn es die ganze Zeit irgendwelche Quarktaschen isst, wahrscheinlich wird es schwierig. Aber das ist schon spannend, ne? Wie unterschiedlich. Und wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung das mal sagen kann, was bei mir passiert mit den Zwischenmahlzeiten: ich frühstücke, dann kommt die Zwischenmahlzeit, wo ich eigentlich noch gar keinen Hunger habe. Und dann esse ich diese paar Nüsse und ein Obst, und dann habe ich eigentlich gar nicht so viel Hunger für Mittagessen. Und dann fällt es mir dann, der immer zu viel isst, leichter im Mittagessen auch nicht so viel zu essen. Und dann nehme ich schon wieder eine Zwischenmahlzeit, wo ich wieder eigentlich noch keinen Hunger habe. Und dann habe ich diese Cravings am Abendessen nicht. Also das kann ich für mich 100% bestätigen, wenn die Struktur passt, habe ich diesen extremen Hunger nicht einmal am Tag. Und ich habe dieses Überfressen nicht so.
Und, vielleicht darf ich hier das dazu sagen, es ist ja so, dass du, wie gesagt, überaktiviert bist im Außen, weil du 1000 Dinge tust, aber dein Unterbewusstsein würde essen. Und darum ist diese Schale auf dem Schreibtisch so wichtig, weil das Unterbewusstsein greift dann auch zu, wenn du trotzdem am Schreiben bist. Und es ist nicht schlecht, solange du nicht nur Schokoriegel oder irgendetwas da drin hast, sondern eben die Zwischenmahlzeiten, die du sowieso essen solltest. Und du wirst sehen, am Abend sind die gegessen, es geht dir viel besser. Mhm. Also dieses Unterbewusste, aber das Unterbewusstsein kann natürlich nicht arbeiten, wenn es nicht auf deiner Esshand ist, beziehungsweise dann in der Küche beim Unternehmen. Weil dort läuft, die Füße laufen nicht von alleine dorthin. Das ist also kleines.
Ich wette, wie viele zuhören und denken, ich habe mir so lange Zwischenmahlzeiten verboten und erst recht nicht, und alles weggeräumt, was ich irgendwie mich reinstopfen könnte, ne?
Also wir haben ein elektronisches System, das ist der Body, und dort haben wir eine App dazu konstruiert, und wir sehen, wie die Leute essen, was nachher das Outcome ist. Und seitdem wir, und das machen wir vor diesen ganzen elektronischen Möglichkeiten schon jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren, die Zwischenmahlzeiten ist für alle Menschen der absolute Game Changer. Und das braucht ja nicht, das kann ein halber Apfel sein und ein paar Nüsse. Und das kann 4, 5 Mandeln, das reicht. Und das sind Kalorien, aber das Leben heißt nun mal Kalorien, weil ohne Kalorien kein Leben. Das heißt, lasst uns doch endlich mal die Kalorien als Freunde betrachten und nicht als Feinde. Das ist ja auch schon bescheuert. Oder du sparst dann Kalorien. Ja, ich will aber nicht Kalorien sparen. Ich will ja meinem Körper die richtigen Kalorien geben. Das heißt, ich will Spaß haben mit Kalorien. Warum soll ich jetzt Kalorien sparen? Und dann gibt es diese irgendwie Protein-Fasten. Am Morgen früh nimmst du einen Proteinshake mit schon mal irgendwie, weiß nicht wie viel Süßstoffen und so weiter über den Tag. Warum sollten wir nicht etwas aufbauen in unserer Ernährung, was uns gut tut? Oder Lebensmittel und eben genügend dem Körper zuführen. Also wir sollten ja mal irgendwie eine Paartherapie eben zwischen uns selbst machen, zwischen Kopf und Körper. Ansonsten sind wir zu rigide und müssen dem Körper etwas wegnehmen, was er sowieso braucht. Also das ist eine komische Beziehung.
Also wo du es gerade sagst, das war auch eh noch ein Thema, wo ich auch noch ansprechen wollte, weil du sagst ja immer, mit deinem Körper arbeiten und nicht gegen. Und das ist etwas, was ich für mich definitiv heute sagen kann, wenn ich jetzt auf das intermittierende Fasten extrem schaue, was ich gemacht habe, war extrem gegen meinen Körper. Und ich hatte auch dieses Mindset, also wir haben ja da oft drüber gesprochen, ne? Ich habe bewusst nüchtern trainiert, so, der muss jetzt mal an die Fettreserven ran und der muss und ne, so. Und ich habe wirklich auch exzessiv dann trainiert, um eben Kalorien zu verbrauchen, um irgendwie in meinem Defizit zu bleiben. Und zwar aber immer gegen den Körper, wenn man eigentlich so will. Und oft hat sich's auch so angefühlt. Und da habe ich jetzt schon wahnsinnig viel verändert. Also auch an meinem Training. Können wir gleich noch drauf eingehen, aber du magst was sagen.
Ja, das, was du sagst, ist so wichtig. Die Frage ist, wenn ich den Körper fordere und fördere, dann sagen wir mal, okay, ich gehe jetzt nüchtern ins Training. Die Frage ist, kann er dann überhaupt lernen? Ist er nicht schon so momentan so überfordert, dass er dieses Learning, das du eigentlich von ihm forderst, überhaupt nicht geht? Weil die meisten Menschen gehen ja ohne Kohlenhydrate ins Training. Das heißt, die Adaptation ist schon mal schlechter. Auch faszial Bindegewebe, auch ein großes Thema, ist schlechter. Das heißt, wenn wir dem Körper weniger geben, Regeneration schlechter, der wird weniger Fett abbauen. Ist einfach leider so. Das ist so, ja, aber ich zwänge ihn etwas rein, was er gar nicht will. Und dieses Nicht-Verstehen des Gegenparts in uns selbst ist so das Tragische. Wenn der Kopf mit dem Körper umgeht, als wenn es irgendwie eine Modelliermasse wäre und ich gehe, oder wenn ich mit meinem Haustier besser umgehen würde als mit meinem eigenen Körper, dann ist mal grundsätzlich was falsch. Und ich glaube, dort müssen wir einen großen Schritt nach vorne machen und uns selbst wieder mal ein bisschen näher sein. Weil diese Diskrepanz, ich mache momentan einen Vortrag genau zu dem, Paartherapie zwischen Kopf und Körper, ich mache dem nicht im Internet, sondern nur real. Ich möchte die Leute daran teilhaben lassen, dass wir statistisch einen Menschen psychologisch analysieren und dann aufgrund dieser psychologischen Darstellung physiologisch genau zeigen können, was hat er für Probleme? Welche Engpässe und Symptomatiken hat er? Das ist eine kleine, einfache Geschichte. Oder wenn wir uns fordern in einem sehr intensiven Training, aber uns zu wenig Nährstoffe geben, logisch haben wir einen Stoffwechselengpass, wie Armen in der Kirche. Wenn wir Weltretter sind, können uns nicht abgrenzen, aber dann noch zusätzlich mit Essen kompensieren, ist auch logisch. Das sehen wir dann direkt am Körper. Aber die psychologische Prädisposition zeigt automatisch physiologische Engpässe. Das heißt, dieser innere Kampf von uns selbst, den wir übrigens meistens von unseren Eltern kopieren, das heißt, dass dann über Generationen genau die gleichen Abläufe, man sagt ja immer Epigenetik und so weiter, man kann auch sagen psychophysiologische Grundlearnings aus einer Geschichte, das ist ein Hauptproblem, welche Symptomatiken und Erkrankungen dann auch entstehen. Ich bringe diverse Beispiele, bei denen ich die Psychologie darstelle und die Physiologie. Zum Beispiel Mensch, unglaublich, will unglaublich viel, unglaublicher Kämpfer, willensstark, kontrolliert, Vollgas im ganzen Leben und hat nicht gelernt, sich zu bestätigen und projiziert sämtliche Fehler aus sich. Das ist ein Fass ohne Boden, das heißt, muss dauernd Vollgas geben. Sein Körper ist aber eher nicht so resilient auf verschiedenen Ebenen Und dann weißt du genau, okay, aufgrund der Prädisposition an was hat diese Familie wahrscheinlich Probleme. Und du kannst unterscheiden zwischen Herzinfarkt, zwischen Krebs, weil du das siehst, aufgrund psychophysiologischer Grundinteraktion. Und das ist das, was dann mich zum Nachdenken anregt, wenn genau diese Menschen gegen ihren eigenen Körper arbeiten. Weil dort liegt die Lösung im Gesunden, also in der Paartherapie zwischen Kopf und Körper. Und die Paartherapie zwischen Kopf und Körper ist nichts anderes als ein gesellschaftliches Thema. Also jeder kann jetzt das für sich selbst durchgehen. Gibt es in unserer Gesellschaft Momente, in denen die Führungsebene gegen die Mitarbeiter, bei dem eine ja, aber nehmen Politik oder Unternehmen quer durch, also momentan ist es ja sehr präsent. Man versteht einander nicht mehr und geht nicht mehr Hand in Hand, sondern es ist ja nicht nur gegeneinander, es ist ein Missverständnis. Und dieses Verstehen wieder aufzubauen, das ist das Zentrale und das ist das Krasse in der Ernährung. Oder du hast vorher so schön gesagt, also was macht man dann? Ja, ich muss abnehmen, darum Kalorien streichen. Ja, okay, das mag ja auch funktionieren, ist auch gar nicht so falsch. Die Frage ist wann? Mhm. Zu welchem Training? Zu welcher Intensität? Ja, man muss doch den anderen erstmal kennenlernen. Was kann der denn eigentlich? Bei welcher Intensität? Alle mit hochrotem Kopf, viermal die Woche Vollgas draußen rennen und noch Kohlenhydrate weg und dann Kohlenhydrate komplett streichen. Ja klar, kann ich nachher in der Depression enden, aber schlafen kann ich sowieso nicht mehr.
Cortisol ohne Ende.
Voilà. Das heißt, dieses Learning über uns selbst, dieses wieder Zusammenführen zwischen den Extremen der Gesellschaft ist nichts anderes als eine Spiegelung von uns selbst. Der Kopf, Leitung und der Mitarbeiter, der Einzige, und wenn der kündet, dann haben wir generell ein Problem. Aber für mich ist dieser Ablauf momentan des Persönlichen hat eigentlich eine unglaubliche Tragweite auf die gesamte Gesellschaft.
Ich kann das für mich nur bestätigen und ich glaube, da fühlen sich ganz viele da draußen angesprochen. Ich habe mich ja teilweise so richtig bestraft. Also ich habe an einem Tag abends zu viel gegessen oder völlig über die Stränge geschlagen oder eine Fressattacke gehabt, dann habe ich am nächsten Tag extra wenig, extra viel Sport, extra nochmal laufen, extra nochmal dies, extra nochmal jenes, mit wenig Zufuhr, also das dann so völlig gegen den Körper halt, ne?
Darf ich gerade schnell, weil ja, das klar. Ist ein wunderschönes Beispiel. Ich gehe am Abend manchmal Pizza essen und sage, okay, morgen mache ich ein Beintraining. Ich habe Dampf ohne Ende und werde an dem Tag noch richtig futtern, weil ich weiß, am nächsten Tag müssen meine Speicher voll sein. Am nächsten Tag spüre ich, okay, schon relativ gut. Und am übernächsten Tag mache ich ein lockeres Ausdauertraining und nehme weniger Kohlenhydrate. Weil ich spüre, der braucht das nicht und jetzt werde ich die Fettverbrennung wieder anregen. Mhm. Das heißt, dieses mit sich selbst arbeiten und sich selbst verstehen. Das heißt eben auch dann Grenzen setzen können, gegen außen, weil das mir manchmal nicht gut tut. Aber nein, der Kopf will alles durch die Wand. Das ist ein großes Thema.
Ja, also das habe ich sehr, sehr verändert seitdem. Dass ich das, also ich habe diese Denkweise so nicht mehr. Ich habe nicht mehr diese Bestrafungsmuster, nenne ich es jetzt mal. Ja, das habe ich sehr verändert. Und auch da vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich glaube, da können viele draußen was vielleicht auch für sich mitnehmen. Ich habe nicht nur diese Ernährung verändert über deine Ratschläge, sondern ich habe auch, ich erinnere mich genau zurück, du hast halt zu mir gesagt, Wolf, du arbeitest in einem Pensum, wie es nicht so viele machen und könnten und trainierst dann aber noch wie ein Leistungssportler und glaubst aber, dass das funktioniert irgendwie. Und ich trainiere jetzt ganz anders, bedeutet, ich mache sehr viele regenerative Einheiten, also ich habe mittlerweile ein Ergometer zu Hause. Ich mache teilweise Einheiten mit nur 45 Watt, wo ich einfach nur gefühlt durchtrete, aber wo ich halt merke, das tut mir gut. Ich mache insgesamt mehr Herz-Kreislauf-Training, was mir sehr gut tut. Also sehr viel mehr Einheiten, die eigentlich mir völlig lasch und langweilig vorkommen. Teilweise eben haben wir darüber gesprochen, 100 Puls, 120 Puls, dann auch mal wieder Einheiten mit 130, 140 Puls, aber ich mache sehr viel weniger super intensive Sachen und viel öfter baue ich Sachen ein, die für mich eigentlich langweilig und lasch sind, merke aber, dass mir das sehr, sehr gut tut. Und das empfinde ich auch als mit meinem Körper arbeiten und nicht immer nur nochmal draufhauen, nochmal draufhauen, nochmal draufhauen.
Also ich darf zwei Beispiele jetzt bringen, die als eine für mich sehr präsent ist und das andere, was die Zukunft leider auch bringen wird. Also ich gehe mal in die Vergangenheit. Ich habe einen sehr großen Fehler gemacht in meiner Laufbahn. Ich habe, als ich begonnen habe mit Depression und Burnouts zu arbeiten, habe ich den Menschen nur ein sehr extensives Training gegeben. Und zwar nicht in der Akutphase, sondern dann, um die Menschen wieder rauszuführen. Ich habe dann gesehen, dass die Widerstandskraft des Körpers immer schlechter wird, wenn ich den Körper nicht fordere. Und darum ist es eben auch legitim, mal ein intensives Training zu machen.
Mache ich ja trotzdem immer noch.
Ne? Was ja wichtig ist, sowieso. Aber dass da draußen, dass die Leute sehen, es ist beides, jedes Training ist wichtig und richtig, einfach im richtigen Punkt. Und jetzt gehen wir mal zu einem klassischen Überflieger momentan, zum High Rocks. Also ich sehe hier in meinem Alter 50, 60-jährige Männer, die sich das Leben nochmal beweisen müssen, wie cool und wie topfit sie sind, machen 3, 4, 5 Trainings intensive die Woche und führen sich völlig an die Wand. Weil das ist physiologisch nicht möglich. Wenn ich im Profi-Eis, ich habe Jahre im Profi-Eis, okay, habe ich gearbeitet im Bereich der Ernährung. Und die arbeiten auch nicht, die haben vielleicht 8 bis 10 Stunden Training die Woche, nicht mehr, weil sie so intensiv arbeiten am Nachmittag, haben sie Massage, sie haben Eisbäder. Oder wenn du jetzt in meinem Alter, ich bin 54, wenn ich jetzt Vollgas gebe und das 3, 4 Mal in der Woche, ich habe keine Chance. Und dann müsste ich noch zusätzlich länger schlafen, ich müsste so viel investieren. Das heißt, High Rocks, super cool, finde ich toll. Aber die Realität ist da draußen, die dann gelebt wird. High Rocks, ist das eine Kompensation oder ist das eine Adaptation eines super coolen Sports? Absolut, finde ich, würde ich unterstützen. Aber dann, ich mache es aber auch sinnvoll mit meinem Körper. Und da draußen werden viele Menschen kaputt gemacht, momentan ist meine Meinung. Also man kann mich gerne anschießen, aber und zwar nicht wegen dem Sport, weil der wäre cool, sondern weil wir wieder in uns drin den Anspruch haben, viel zu viel machen zu müssen, weil wenn ich nicht genug mache, dann werde ich nicht der Beste sein. Und das tut mir dann jeweils weh.
Also beim High Rocks, da müssen wir kurz einhaken und eigentlich könnten wir da einen ganzen Podcast drüber machen. Easy. Weil viele von euch wissen das, manche haben vielleicht das Video gesehen, ich habe ja auf der FIBO im April einen High Rocks gemacht. Und das war ja bei mir wirklich sehr drastisch. Also wir haben ja sehr viel gefilmt bei dir. Leider ging es nie online. Vielleicht hole ich das noch nach für euch, weil es wäre wirklich wertvoll. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich plaudere aus dem Nähkästchen. Ich habe mich in kürzester Zeit auf High Rocks vorbereitet. Viel zu intensiv. Also ich hatte wenig Zeit. Und dann bin ich ja immer völlig behämmert. Und dann habe ich einfach mal eigentlich einmal die Woche mindestens einen halben High Rocks simuliert. Manchmal auch einen ganzen. Fand ich einen total adäquaten Trainingsreiz. Und ich habe mich ja so dermaßen an die Wand gefahren, bis hin, dass ich ja dann sogar beim Kardiologen war, wirklich mal Herz untersuchen lassen habe und so, weil ich wirklich nach dem High Rocks brutalste Probleme hatte. Und mir geht's genauso wie dir, ich finde High Rocks geil. Ich finde es eine sehr coole Bewegung, ich finde es unglaublich, was die Typen auf die Beine gestellt haben. Aber viele Leute in ihrer Unwissenheit, inklusive mir, trainieren viel zu hart, viel zu heftig, viel zu hohe Pensen, überfordern sich in den Wettkämpfen völlig. Also ich habe es bei mir gesehen und ich komme von einem hohen Stand, ne? Also was Fitnesslevel angeht. Ich bin jetzt nicht der Wahnsinnsläufer, aber ich bin sehr gesund, sehr fit. Du weißt es besser als ich, habe ein großes System, was gut funktioniert und ich habe mich völlig an die Wand gefahren. Und ich war dann eben beim Jörg im Nachgang und ich war gerade auf dem Weg, also vielleicht das nochmal für euch zur Erzählung, als wir das erste Mal mich untersucht haben, war ich fit, aber ich habe wenig Sauerstoff in die Zelle reinbekommen. Erinnerst du dich ja sehr genau.
Unter Belastung.
Ne? Unter Belastung.
Genau.
Also relativ gut belastbar lange und wenn es richtig intensiv wird, schaltet der Körper relativ schnell ab. Ne? So kann man es zusammenfassen, weil ich dann keinen Sauerstoff mehr in die Zelle reinbekomme.
Richtig.
Dann haben wir das Essen umgestellt. Es wurde viel besser. Ich habe mich viel leistungsfähiger gefühlt, viel, viel besser. Dann habe ich High Rocks gemacht. war kurz danach bei dir bei der Untersuchung und du hast die Messung nach kürzester Zeit abgebrochen, weil die Werte so katastrophal waren, dass du dir eigentlich Sorgen gemacht hast um mich, ne?
Richtig, ja.
Und vielleicht sollten wir da echt mal einen kompletten Podcast drüber machen, über dieses Thema. Weil nochmal, ich finde CrossFit geil, ich finde Hyrox geil. CrossFit können wir, glaube ich, da voll mit reinnehmen.
Absolut.
Wenn die Leute aus Null in die Classes reingehen, sich da wegschießen, 2-3 Mal die Woche, völlig überfordern, ne? Vielleicht dann noch sofort Wettkampfambitionen und so weiter. Da arbeiten die Leute auch gegen ihren Körper, mit Sicherheit.
Du sagst es richtig, oder auch ich finde, es ist wichtig, dass das jetzt nicht als Bashing verstanden wird.
Ich liebe das. Ich finde das auch eine super Bewegung, wenn die Leute was machen.
Aber
nur mit Verstand wäre halt
richtig.
Cool.
Ja. Und oftmals sind es nicht nur, also nicht falsche oder fehlendes Wissen der Coaches, sondern einfach zu ambitionierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, genau. Bezüglich das, was bei dir passiert ist, das kann man ganz einfach erklären. Wenn wir zu intensiv uns belasten, dann sehen wir aus der Spiroergometrie, das ist wir sind auf dem Rad oder auf dem Laufband, wir machen das standardisiert auf dem Rad, dann messen wir, wie viel Sauerstoff kommt in das System. Wie viel Luft muss ein Mensch atmen, um 1 Liter Sauerstoff aufzunehmen? Und das ist eine sehr, sehr schöne, auch Standardwert in der Forschung beziehungsweise eben in medizinischen Analyse, um eine aerobe Fitness auch darzustellen. Und bei dir war das, wie bei jedem, der fastet, im Normalbereich, im tiefen Bereich gut. Und nachher ist es halt sehr schnell angestiegen. Das heißt, praktisch wie der Körper macht zu. Er will weniger Sauerstoff aufnehmen. Warum? Ja, zu wenig essen. Ich kann unter Belastung, will ich dann nicht noch einen Reiz setzen können. Aber nach Hyrox war es wirklich so, da war einfach alles, das ist mal eine massivste Verschlechterung.
Ja, ich hatte ja Laktatwerte in Ruhe, wie wenn ich gerade Marathon gelaufen wäre, ne?
Ja, genau. Und also du warst wie jemand, der aus einer schweren entzündlichen Erkrankung rausgekommen ist. Und das macht, da macht man sich natürlich Sorgen. Das heißt, das hat nichts mehr mit Gesundheit dort zu tun. Ich bin froh, dass du nachher in die Ferien gefahren bist.
Ja, ja, und bei mir war das ja wirklich auch natürlich doppelt bescheuert, wie ich natürlich immer bin, wenn ich mir das in den Kopf setze. Es war mitten auf der FIBO, die stressigste Messe, kaum Schlaf, von morgens bis abends durchziehen, keine Stimme mehr, ne? Also sicher auch zu wenig gegessen in diesen Tagen und dann am FIBO-Sonntag ein Hyrox machen mit ganz kurzer Vorbereitung, viel zu viel trainiert. Aber ich glaube, es spiegelt viele da draußen wieder, die
genau,
sich das vornehmen, ne? Und sagen, ich habe mir das aber jetzt als Ziel gesetzt. Und bei mir hat das echt viel ausgelöst. Ich hatte dann ja im August Geburtstag, bin 42 geworden. Ich habe mir an meinem 42. Geburtstag geschworen, so bescheuerte Sachen nicht mehr zu machen. Ob ich mich jetzt final dran halte, wird man sehen. Aber ich habe für mich gemerkt, vielleicht auch ein gewisses Alter jetzt, wo der Körper nicht mehr so alles verzeiht, wo ich mehr Rücksicht drauf nehmen darf, dass ich meine Leistungsfähigkeit erhalte, um das alles machen zu können, was ich machen möchte, um gesund zu bleiben. Und ich habe eben auch daraus so viel verändert, dass ich sage, ich mache jetzt mehr Trainings, die mir gut tun. Also ich mache immer noch intensive Einheiten. Ich gehe super gerne noch ins CrossFit, wenn es passt. Ich trainiere immer noch schwer, wenn ich trainiere, aber ich habe eben auch regenerative Einheiten dabei. Und was ich extrem spannend fand, Grüße gehen raus an Sepp Maurer, sorry, wenn ich ein paar deiner Geheimnisse verrate oder zumindest was ich meine, was Teile deiner Geheimnisse sind. Beim Sepp, der ist ja gerade, weiß nicht, kennst du ihn, den Sepp Maurer, oder nur so vom Hörensagen? Ist gerade so einer der erfolgreichsten deutschen Athletiktrainer, wenn man so will, der ganz viele Athletinnen und Athleten zu Weltmeistern, Olympiasiegern und sonst was macht gerade. Und der ist im tiefsten bayerischen Wald im Niemandsland. Ich habe ihn kennengelernt über Eleiko, über den Ralf. Wir waren sofort wie Arsch auf Eimer, ähnlich wie bei uns. Und der Sepp, der hat eben eine wahnsinnige Gabe, bei seinen Athleten diesen schmalen Grat zu finden. Also der merkt genau, also wenn du von außen drauf guckst, sagst du, boah, das Trainingspensum kann kein Mensch wegregenerieren, was die da trainieren. Ne? Er fordert die Menschen brutalst, aber er hat ganz, ganz viele Einheiten, 45 Watt, 25 Minuten Fahrradfahren. Die Leute trainieren bei ihm 5 Stunden am Tag. Aber ganz viel dieser 5 Stunden ist Regeneration. Er geht mit den Leuten barfuß im Fluss spazieren. Ne? Also kaltes Wasser, Füße. Er macht ganz viele Sachen. Er zelebriert Sauna mit seinen Athletinnen und Athleten. Und er arbeitet eben mit den Körpern und nicht dagegen. Ne? Und auch beim Essen. Also ich glaube, er hat von dir noch nie was gehört, vielleicht von mir so, aber er macht sehr viele Sachen ähnlich wie du. Die Leute essen viel, genug, oft am Tag. Du wirst bei ihm keine, also klar, wenn jetzt ein Robin Krasnitschi noch 10 Kilo zu schwer ist für seinen Kampf, dann reduzieren die schon mal irgendwo. Aber ich glaube, die reduzieren dann eher über noch mehr Training und nicht über ganz wenig Essen irgendwie, ne? Und worauf ich aber hinaus wollte, diese, was ich bei ihm und bei dir gleichermaßen gelernt habe, ist dieses Training machen, was dir Energie gibt. Und nicht immer nur dieses nochmal drauf, nochmal drauf und am besten nichts dazu essen und ja, ein Defizit und so. Das hat sich sehr verändert über euch beide auch. Das ist eine große Parallele, wie ihr über Training denkt.
Ich versuche ja das selbst ein bisschen zu leben oder auch mit meinen Radfahrten. Ich glaube, dass das Wichtige ist, je älter dass du wirst, dass du hast du eigentlich immer noch viel Kraft und du hast immer noch die Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen. Aber das Einzige, was du anders machen musst, ist, die schweren Trainings werden kürzer, nicht weniger schwer, und die regenerativen Einheiten werden mehr. Das ist der Challenge, die man hat im Alter. Und wenn man das hinbekommt, aber eben immer noch schwer trainiert, immer noch Hochlaktazid versucht zu trainieren, weil der Körper braucht ja eine Widerstandskraft auch im Laktatbereich fürs Immunsystem. Wenn man das alles hinbekommt, dann ist das ist dann echte Longevity.
Mhm. Ja, ja. Und das ist ja genau mein Thema, wo ich viel drüber spreche. Und dann ist auch mal lustig, habe ich, ich glaube, letzte Woche bei Adidas war es, hatte ich einen Vortrag zu Longevity und direkt danach ein Interview vor dem Publikum quasi. Und dann wurde so, ja, du machst das ja alles, was du da so erzählst und so. Und das ist ja super. Und dann sage ich, ich mache schon vieles richtig, aber wenn wir jetzt mal über Schlaf sprechen und verschiedene Dinge, dann bin ich da auch weit weg von perfekt. Und wie du sagst, um dann wirklich echtes Longevity zu machen, sollte schon halt alles einigermaßen, ne? Sollte ich halt auch die Regeneration, den Schlaf und diese Dinge dürfen genauso viel Gewicht haben wie strukturiertes Essen und ein intensives Training gelegentlich. Ja. Das ist schon, man macht nicht alles immer so perfekt.
Aber das macht sehr. Ich frage meine Schülerinnen und Schüler immer, zu wem würdet ihr gehen? Zum Personal Trainer, wenn ihr ein Training machen wollt, der perfekt ausschaut oder der eben vielleicht ein bisschen einen Bauch hat? Und ich persönlich würde nie zu einem Personal Trainer gehen, der wie aus dem Ei gepellt ist, weil dann weiß ich, okay, überstrukturiert, möglicherweise, ich möchte niemandem jetzt zu nahe treten, aber jemand, der ein bisschen Bauchansatz hat, der kann sich möglicherweise auch ein bisschen mehr um das Leben kümmern, seiner Kundinnen und Kunden. Das ist das, was ich eben auch oftmals sehe. Aber ich glaube, dass bei mir ist es genau das Gleiche. Also das Schöne ist, wenn du nicht alles richtig machst, sondern wenn du aus deinen eigenen Fehlern für deine Kundinnen und Kunden lernst, dass du das einfach vermittelst. Und eben nicht komplex. Und es muss nicht immer perfekt sein. Minimax, weil wenn es zu perfekt wird, Zwischenmahlzeiten kriegst du an jeder Tankstelle. Frühstück darf auch mal ein Proteindrink sein, ein Handvoll Nüsse und eine Banane. Das hast du auch Nährwerte, die einigermaßen sind. Und wenn diese Geschichten auch richtig umgesetzt werden können, das ist eine einfache Geschichte.
Ja, ja. Ich glaube, Perfektionismus, sage ich oft in Vorträgen, ist der größte Killer.
Richtig.
Also wenn du versuchst, immer alles perfekt zu machen. Und das ist für mich auch, glaube eine Sache, die auch draußen wertvoll ist für die Leute, was ich gerade für mich lerne, wenn dir mal ein Tag nicht so gelingt oder wenn mir mal ein Tag nicht so gelingt und ich drüber rausschieße, dass es am nächsten Tag aber nicht bedeutet, eben irgendwas gegenzusteuern oder wieder über, sondern einfach, der Tag war jetzt so. Jetzt machen wir den nächsten und der darf wieder ganz normal sein und alles in Ordnung und nicht so dieses. Und das ist bei mir echt noch ein langer Prozess. Also ich merke bei mir ganz, ganz viele von diesen über Jahre antrainierte Muster, gelernte Muster, wo ich irgendwie, wenn dann etwas nicht so lief oder ich dann auch von mir selbst, ich bin dann richtig von mir selbst enttäuscht, weißt du, nach so einem, nach so einer Fressattacke oder so, ich sage, das ist dir wieder passiert so, ne? Und dann am nächsten Tag so in diese Bestrafungsmuster reinzulaufen und so. Das ist für mich gerade ein ganz großes Learning und ich denke, da werden viele draußen sich auch so wiederfinden, dass man dann trotzdem sagt, ja, war halt jetzt so und das mache ich halt heute vielleicht eben mit noch mehr Energie mein Training oder wie auch immer. Also dem was Normales, Positives zu geben und nicht immer gleich in dieses Bestrafen, jetzt erst recht, jetzt muss der Körper mal wieder leiden und all dieser Kram. Ne?
Zwei wichtige Dinge, die du sagst. Das eine ist eben umfallen und Krone richten, weitermarschieren, so diese Richtung. Das etwas vom Wichtigsten, was ich meinen Kundinnen und Kunden immer wieder sage, weil ich einfach sage, du kannst nicht perfekt alles durchziehen. Du musst auch das Umfallen zelebrieren dürfen. Und das, glaube ich, das Wichtigste in jeder Beratung, wir definieren Feld 1. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, dann möchte ich nicht zuerst abnehmen oder zunehmen oder was auch immer, sondern ich möchte einfach eine Struktur legen. Und dann ist dann Feld 1. Diese Struktur, da können wir immer zurück, wenn der Kunde, die Kundin merkt, es geht mir gut, wenn ich das so umsetze, ohne jetzt unglaublich viel Perfektion hier machen zu müssen, dann kann ich immer wieder zurück in dieses Safe House, Feld 1, in diese Struktur rein. Und wenn man das definiert, dann glaube ich, ist eine gute Geschichte. Natürlich, manchmal brauchst du mit Sportlern eine gewisse Ernährungsform, nur wenn du Leistung, dann isst du mal mehr oder weniger als soll. Das ist halt einfach auch normal, muss man auch sagen. Gerade beim Skispringen oder beim Klettern kannst du nicht einfach essen nach Lust und Laune manchmal. Manchmal brauchst du halt eine gewisse Reduktion. Und dort ist es, ich habe jetzt gerade mit jemandem wunderschön 12 Kilo abgenommen in relativ kurzer Zeit, aber wir waren zu tief. Und sie hat dann zu ambitioniert trainiert, parallel von 112 Kilo auf circa 100 Kilo. Und dann haben wir gemerkt, sie kann weniger gut schlafen. Da habe ich gesagt, so, und jetzt gehen wir halt einfach wieder Feld 1, 3 Kilo zu. Dann hast du immer noch unglaublich toll gearbeitet. Aber dann ist sie mental wieder besser gegangen. Und dieser Druck, immer perfekt sein zu müssen, dann auch enttäuscht von sich selbst, oh, ich habe es nicht perfekt gemacht, das führt dann, wenn man nicht umfallen kann. Oder ja,
die
wenn
Schleife
man,
ist brutal, ne?
Genau, also. Wenn man nicht auf Feld 1 zurückgehen kann, dann hat man verloren und dann beginnt man relativ kurze Zeit dann eben nicht bei 112, sondern 115 Kilo. Das ist etwas, ein unglaublich wichtiges Learning, das du angesprochen hast.
Ja, und was ich auch nochmal ansprechen möchte, was du vorhin gesagt hast, was ich auch, wo wir wahrscheinlich da draußen noch Jahre lang dran arbeiten dürfen, wenn du es überhaupt jemals lösen kannst. Ich glaube, die meisten da draußen würden die Frage beantworten, was du vorhin gesagt hast, der Influencer, der perfekt aussieht. Dass ich dem eher zuhöre, ne? Weil du ja immer so dieses Ding hast, ja, wenn der das bei sich selber nicht im Griff hat, was soll ich denn dann auch im Griff haben, ne? Auch schon mein Wording wieder, im Griff haben. Was heißt denn im Griff haben? Im Griff haben heißt ganz oft völlig gegen deinen Körper zu arbeiten, dich auszuhungern, um irgendein Ideal zu erfüllen, um dann irgendwas nach draußen zu verkaufen, ne? Also ich glaube, das ist etwas, was ich gerne nochmal hervorheben möchte, was du gerade gesagt hast, was ich wahnsinnig wertvoll finde, dass eigentlich diese Leute, die wir bewundern, in Social Media und sonst wo, für ihre Optik und Aussehen, dass die eben meistens total überkontrolliert sind, dass die eigentlich ihrem Körper, also dieses Sixpack ist ja nicht natürlich. In vielerlei Hinsicht spreche ich oft in Schulungen drüber, weniger im Ernährungsbereich, sondern im Spannungsbereich. Aber wir finden das halt irgendwie, oder das ist gerade so der Zahn der Zeit und der Gesellschaft mit diesen Medien, dass das die Leute sind, die bewundert werden. Und da kommt ja ganz, ganz viel zusammen. Also oft nutzen sie Steroide, oft spielen sie einfach mit ganz anderen Spielregeln als der normale Mensch da draußen, hoffentlich. Und sie leben eben ein Leben, was eigentlich, wie du sagst, nicht mehr wirklich, also hat nicht viel mit Lebensqualität zu tun, sondern sie wissen, ich muss so aussehen, um damit Geld zu verdienen oder glauben zu wissen, sie müssen so aussehen. Und prügeln sich dann durch etwas durch, ganz oft gegen ihren Körper. Und das bewundern wir dann. Und ich glaube, das ist etwas, was die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne nochmal für sich so sortieren dürfen und sagen, vielleicht ist eben nicht der Perfekte, der da steht und sitzt oder die Perfekte, sondern jemand, der ein bisschen normaler aussieht, aber gesund und da was vorlebt, vielleicht sogar die bessere Adresse, um mal hinzuschauen. Das wollte ich nochmal hervorheben, weil du hast es vorhin gesagt, aber das finde ich wahnsinnig wichtig, weil das ist ja gerade wirklich unsere Zeit. Jeder guckt dahin und die meisten, die da die großen Helden sind, sind wie gesagt auf Stoff und völlig gestörte, also ja, essgestörte Menschen ganz oft.
Ich bin froh, dass du es nochmal aufgenommen hast, dieser Gedanke, weil es, ich habe es zu wenig genau formuliert oder zu wenig tief formuliert, weil das ist genau der Punkt. Und wenn wir zum einem meiner ersten Voten hier nochmal zurückgehen. Es ist wirklich so, wenn wir fitte Körper von außen anschauen, dann sind die meistens nicht fit. Mhm. Sie sind ausgehungert. Oder die haben
ausgezehrt.
Richtig, die haben eine richtig geile Genetik für den Muskelaufbau. Aber weil sie die haben, können sie auch tief gehen in den Kilokalorien. Die funktionieren dann immer noch. Und wenn sie einigermaßen halt, also nicht nur, wenn sie sehr kontrolliert sind, dann kriegen sie das hin. Aber setz die mal aufs Rad und geh mit denen Radfahren.
Hast du Werte wie bei mir damals?
Ja, also, mhm. Aber das ist, und genau die, das hat nichts mit Fitness zu tun. Und die himmeln wir an medial. Das ist schon krass. Also, es gibt diverse Influencer oder Influencerinnen, auch gerade aus Deutschland, bei denen man jahrelang, oder, die hat man bewundert. Und dann plötzlich völlig weg vom Rampenlicht. Und dann merkt man, das ist wirklich nicht, ja, das ist nicht gesund gewesen. Aber diese Vorgänge passieren hundertfach, tausendfach momentan da draußen bei Menschen, die nicht im Rampenlicht sind. Weil sie das Gefühl haben, oh, das muss, so muss ich ausschauen, haben nicht die Genetik. Wir beide haben einfach eine unglaublich gute Genetik. Wir haben auch Glück. Aber andere Menschen können dieses Pensum nicht machen, was wir machen im Alltag, nur schon im Job und dann noch Sport. Und das Gleiche gilt für die Ernährung. Das heißt, wenn ich halt keine Veranlagung habe, eine Belastbarkeit oder eine Leistung zu machen und dann reduziere ich mein Essen, dann werden viele einfach nur aufgeschwemmt. Mhm. Vor allem gerade, wenn sie einen hohen Stressalltag haben, nehmen sogar noch zu auf der Waage. Mhm.
Das ist ja dann, und sehen schwammiger aus.
Richtig. Und das ist ja dann zusätzliches Wasser, was keine Substanz ist, aber das ist, auf der Waage geht es hoch, obwohl ich weniger esse und noch intensiver trainiere. Und das ist das, was viele heute nicht verstehen. Da draußen gibt es ganz wenige Menschen, die das überhaupt erreichen können. Und wir sollten uns nicht mit denen messen, sondern mit uns selbst. Wir sollten uns selbst gerecht werden.
Das ist halt eh ein Thema, dieser verdammte Vergleich, ne? In jeder Hinsicht.
Genau.
Was durch Social Media so krass wurde. Und ich meine, wenn man gerade mal ein Beispiel nimmt, das kann man, glaube ich, ja auch sagen, zum Beispiel die Sonja Thiel hieß sie, glaube ich. Nee, oder wie hieß sie? Nee, ja, Sophia. Nee.
Sophie Thiel. Ja.
Sophie Thiel. Sorry dafür. Wenn man dann gesehen hat, ne, wie die dann vom Pendel zurückgeschlagen ist und dann eben schwerer wurde. Und dann ist ja das Schlimme auch in unserer Gesellschaft, wie dann so ein Mensch dann medial hingerichtet wird und dann drauf gezeigt wird, guck mal, die kriegt's auch nicht hin und so, ne? Ist ja wirklich schrecklich, ja, was da gemacht wird. Und wie dann auch dieses, also wie auch die jugendlichen Kinder heute damit belastet aufwachsen, ne? Dass diese Realität ständig in ihre Kinderzimmer kommt und diese Bilder, ne? Also mein Beispiel, wenn du, was weiß ich, ein Bodybuilder irgendwie in den 70er Jahren, wo es diese ganzen Sachen noch nicht gab und Stoff und so weiter einfach noch nicht so ein Riesenthema war, da hast du so einen muskulösen Menschen vielleicht einmal in deinem Leben gesehen, wenn überhaupt, ne? Da waren die muskulösen Menschen, die körperlich gearbeitet haben, und ist weit weg von dem, was wir heute so sehen. Und heute hast du einfach jeden Tag deinen Feed voll mit irgendwelchen Leuten, sorry, ich muss nochmal sagen, die weitestgehend auf Steroiden sind, brutalst aussehen. Und das ist so unsere neue Realität. Und runtergehungerte Mädels und Riesenhintern und ich weiß nicht was alles. Und das ist unser neues Normal geworden und für die Kinder und Jugendlichen heute normal. Aber das ist so weit weg von normal, wie ein Mensch aussieht eigentlich, wie der Mars vom Mond. Ja,
ja, das, also hier ein anderes Beispiel noch, aber es geht jetzt ein bisschen weg von Instagram oder Ähnlichem. Ich habe einen jungen Eishockeyspieler, 13, ist ein sehr, sehr guten Team in der Schweiz und auch talentiert. Der hat aber leider ein bisschen Übergewicht, also wirklich, das ist ein bisschen zu viel. Und ich habe gesehen, dass er schlichtweg einfach zu wenig isst. Was haben wir gemacht? Wir lassen ihn deutlich mehr essen und er nimmt Zucker zum Training.
Und gut, dass du es nochmal sagst, das war bei mir ein ganz großer Gamechanger, Zucker zum Training.
Also Zucker zum Training, halt mal Kuchen, mal Schokolade, manchmal eine Banane, also Stärke, das ist auch okay. Und dann ein Sportgetränk, was schlussendlich verschiedene Arten von Zucker sind. Und seitdem her nimmt er einfach ab. Mhm. Ist dann einmal in die Ferien gefahren, 2 Wochen. Und es kommt aus glaube ich, Slowenien oder in die Richtung. Und hat dann natürlich komplett falsch wieder gegessen, nämlich über den Tag nichts, weil viel bei Verwandten, am Abend dann viel. Und dann ist er wieder komplett zurückgefallen. Und seitdem wir ihn wieder in den Ablauf reingebracht haben, hat er wieder genau, also ist er wieder voll auf Kurs. Und das Entscheidende ist wieder A, Struktur, aber B, kein Verzicht. Ein Kind darf doch nicht Verzicht üben, weil sonst hat es schon voll Schaden, bevor es angefangen hat, richtig zu leben. Das heißt, Süßes ist dann ganz, ganz schlimm, Zucker ist der Bösewicht sowieso, geht gar nicht. Ja, natürlich geht's. Wenn wir dann eben Sport treiben, ist es sogar manchmal positiv, weil wie kriege ich einen jungen Herrn, der zuerst eine Stunde bis eineinhalb Stunden Eistraining hat und nachher Off-Eistraining mit 13. Dann noch zusätzlich, also zwei Stunden hintereinander, wie kriegst du denn überhaupt Zucker überhaupt in diesen Menschen rein? Das kriegst du nicht. Und dann zusätzlich hat der, so ein 13-jähriger Junge, 2.500, 3.000 Kilokalorien, sagen wir 2.500, plus noch circa 1.000 zum Sport, das sind 3.500 Kilokalorien. Junge Menschen haben keine Lust, so viel in sich reinzudrücken. Das sind 3 Käse hoch, immer noch in Anführungszeichen. Und wenn er jetzt, er isst deutlich mehr, er isst zwischen Mahlzeiten, seitdem beginnt er deutlich mehr zu wachsen. Du siehst, die Adoleszenz hat wirklich zugeschlagen, Testosteron schießt nach. Und das ist eben das große Thema heute für mich. Dieses Überperfekte darf nicht sein und schon gar nicht bei Kindern. Und es ist nicht Zucker ist böse, sondern wir müssen einen vernünftigen Umgang damit haben. Weil ansonsten haben die irgendwann mal wirklich einen völligen Schaden. Ich glaube, auch eine andere Geschichte. Ich habe Zwillinge gehabt beim Fußball. Der eine hat hobbymäßig und der andere war in einem großen Team in der Schweiz. In Jugendabteilung. Eieinige Zwillinge. Der eine, der Hochleistung, also circa 10, 15, sicher 15 Stunden die Woche Sport. Mit einer Kantine bei diesem Fußballclub, die eine grottenschlecht war, ich habe dort gearbeitet, der war massiv retardiert. Und dann haben wir zugefüttert mit Schokolade und Kuchen vor den Trainings. Der ist explodiert von der Größe und hat sich dann angeglichen. Wir haben Testosteron, Wachstumshormonwerte und so weiter dann auch analysiert. Die Schuhe, also er musste innerhalb von kürzester Zeit neue Schuhe kaufen und hat sich dann an den Bruder wieder. Aber das ist Leistungssport. Das ist übertriebenes, perfektionistisches Umgehen mit Lebensmitteln. Und ich meine, ich habe auch Leistungssport gemacht. Ich habe zum Mittagessen habe ich 2 Hamburger gehabt und ich habe dafür sicher eine Kilo Schokolade gegessen. Ich habe Tischtennis gespielt und ich habe keinen Gramm Fett gehabt und ich bin gar nicht so schlecht rausgekommen. Das heißt, wir müssen heute, glaube ich, einen anderen Weg gehen, als einfach ein Bösewicht zu sehen. Eben wie Zucker ist das Böse, Kinder dürfen sowieso nicht, sondern einen normalen Umgang und auch hier wieder Aufklärung. Weil sonst, die Jugendlichen haben Instagram, die haben TikTok. Total. Und dann werden sie in ein Haifischbecken reingeworfen von, du sagst es absolut richtig, Modelkörper, die sowieso mit anderen Möglichkeiten arbeiten. Und wenn ich in mein Fitnesscenter gehe, die jungen Frauen, die sehen aus wie ein Instagram-Filter live.
Ja, ja.
Die haben alle die gleiche Nase, alle die gleichen Lippen und das darf nicht sein.
Ja, und was ja da dazu kommt, ich habe ja so jetzt über mein Berufsleben auch viele von diesen Influencern kennenlernen dürfen, die ganz oft ganz tolle Persönlichkeiten sind. Du hast aber eine hohe Dichte von wirklich auch psychischen Problemen in dieser Welt. Ne? Also diese Menschen sind oft bei weitem nicht so glücklich, wie sie es darstellen. Also es ist einfach halt eine gewisse Fake-Welt. Ne? Und du postest halt immer eher das Positive und das Schöne und es ist wenig Echtes. Und man merkt es auch, dass wenn so Influencer mehr ins Echte gehen, dass sie oft weniger erfolgreich werden. Ne? Also die Welt bestraft das leider, wenn sie Schwäche zeigen, wenn sie zeigen, sie sind eben auch nur normale Menschen und all diese Dinge, dann sind die weniger gefragt in dieser Welt. Also es ist schon, ich möchte da auch nicht zu viel abdriften, dass man jetzt da zu viel über die sozialen Medien und sonst was, müssen wir vielleicht mal eine extra Folge aufnehmen, aber definitiv darf man sich dessen bewusst sein, dass diese Leute nicht unbedingt in jeder Hinsicht die allerbesten Vorbilder sind. Genauso wenig wie ich, was ich auch in manchen Interviews schon gesagt habe, weil das ist auch immer nur eine Seite der Medaille, die man von außen sieht und dieses ganze Erfolgreiche und was ist überhaupt Erfolg und nur das Finanzielle zu betrachten und all diese Dinge. Man sucht sich oft mal die falschen Vorbilder aus einfach.
Das ist, glaube ich, die Quintessenz genau von dem.
Ja.
Und gerade wenn man Eltern ist, denke ich, ist es wichtig, dass wir einen vernünftigen Umgang mit uns selbst haben, beziehungsweise im Thema Ernährung, dass wir nicht in der Ernährung Probleme lösen, die durch den Rest des Lebens erst geschaffen worden sind.
Ja, ist so. Jörg, lass uns langsam zum Ende kommen von diesem Podcast und vielleicht nochmal für alle, die bis jetzt dran geblieben sind und so lange mitgehört haben, vielleicht nochmal als kleines Geschenk so eine kurze Zusammenfassung von allem, was wir gesprochen haben, was man so für sich mitnehmen kann. Magst du oder soll ich es versuchen?
Ich überlasse dir gerne. Ich glaube, du hast schon ziemlich viel gelernt.
Ja, ich habe einiges schon gelernt. Also ich würde so zusammenfassen, dass man sich diese Struktur gibt, also dass das jeder nochmal für sich mitnimmt. Was bedeutet Struktur? Nicht einmal am Tag viel essen, sondern öfter kleine Mahlzeiten, den Hunger gar nicht so aufkommen lassen. Du hast mal vor kurzem zu mir gesagt, dann kriegst du einen guten Hunger. Erinnerst du dich, so einen richtig guten Hunger? Also wenn ich es schaffe, diese Struktur einzuhalten, dann habe ich Lust und Hunger auf die nächste Mahlzeit, aber ich habe nicht diese Cravings, nicht dieses, ich muss jetzt mich voll essen. Und ich kriege auch eher ein Gefühl, wann ist genug gegessen. Das wäre eine Geschichte. Dann mit dem Körper arbeiten, nicht gegen, dass man mit sich selbst einfach auch nett umgeht in der Hinsicht, sich selbst auch mal was zugesteht und was verzeiht, wenn mal was nicht so gut läuft. Und wirklich sich in sich reinfragt, was ist jetzt gerade gut für mich? Welche Menge von Essen tut mir gut? Und so weiter. Und ich würde das aufs Training weiter übertragen, dass ich beim Training nicht, wenn ich mich nicht so gut fühle, nochmal erst recht drauf, wie ich es früher gemacht hätte, sondern auch mal sagt, okay, ich fühle mich heute nicht so gut, ich mache vielleicht nur eine regenerative Einheit oder ich gönne mir sogar mal einen Tag Ruhe und trainiere dann hart, wenn ich mich danach fühle. Das würde ich noch zusammenfassen. Und was für mich eben auch ein ganz großer Gamechanger war, wo ich mich echt erstmal hin überwinden durfte, zum Training. Bei mir sind es Gummibärchen, was super funktioniert. Also so diese sauren Gummibärchen mag ich gerne, wo ich einfach 50, 60, 70 Gramm Gummibärchen zum Training esse. Vor, während, nach, so wie es mir gerade so gefällt. Was mir hilft, dass ich mir etwas gönne, was Leckeres, Süßes und wo ich merke, Regeneration viel besser. Und auch das Gefühl hatte, dass ich beim Training besser Fett verbrenne, so. Das würde ich mal so zusammenfassen als Strategie, die jemand sich so grob allgemein, oder natürlich gibt es Individualitäten, die man dann nur, wenn du wirklich misst, sagen kann. Aber ich glaube, damit würden schon viele ganz gut fahren, oder? Willst du noch was ergänzen?
Nee, das ist ja perfekt gesagt. Ich glaube, die gesunde Ernährung, die wissen alle. Da müssen wir sicher die hier zuhören. Mhm. Und dann hast du das perfekt zusammengesetzt. Also besser geht nicht.
Perfekt. Dann würde ich sagen, Jörg, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Wieder viel gelernt. Und was ich auch sagen kann, du hast, wo wir angefangen haben, gesagt, du erwartest von mir den Weltfrieden und den kannst du natürlich nicht geben. Aber ich kann jetzt wieder für mich sagen und ich hoffe, vielen da draußen geht es auch so, dass ich jetzt wieder richtig Lust und Motivation habe. Das schaffst du immer gut, ohne dass wir jetzt, dass du gesagt hast, Wolf, du musst jetzt ab morgen das und das machen, habe ich jetzt wieder Lust, diese Struktur und all diese Dinge, die ich eigentlich weiß, wieder nochmal anders umzusetzen. Und ich hoffe, es hat es bei euch auch ausgelöst. Vielen Dank dafür, Jörg.
Herzlichen Dank. Vielleicht darf ich etwas noch sagen.
Ja, gerne.
Man muss sich selbst Raum geben, sich zu entwickeln. Man muss sich nicht in etwas reinpressen, sondern Raum geben, auch Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste auch in jeder Beratung, aber auch persönlichen Beurteilung, dass das glaube ich, dann, wenn man das umsetzt, dann kommt das sehr gut. Also herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald.